NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
31. August 1928. Die Uraufführung der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht und Kurt Weill.
Siehst du den Mond über Sohor?
Ich sehe ihn lieber.
Keine Oper ohne Liebesduett, auch diese nicht.
Fühlst du mein Herz schlagen, Geliebter?
Ich fühl es, Geliebte.
In einem Pferdestall im Londoner Verbrecherkiez Soho schwören sich der Gangster McKeith und die Tochter des Bettlerkönigs Polly ewige Liebe.
Wo du hingehst, will ich auch hingehen.
Und wo du bleibst, da will auch ich sein.
Es könnte so schön sein, ist es aber nicht. Und McKeith, genannt Mackie Messer, der bald nach der Hochzeit wieder zu den Huren geht und den die Huren verraten werden, Mackie weiß es.
Die Liebe dauert oder dauert nicht an dem oder jenem Ort.
So singen sie von Liebe, der Gangster und seine Braut. Und wenn die Musik sich auch noch so narkotisch einschmeichelt, eines sollen wir in dieser seltsamen Oper auf gar keinen Fall romantisch glotzen. Alles fauler Zauber.
Anstatt das, Sie zu Hause bleiben und im warmen Bett. Brauchen Sie Spaß, gerade als ob man Ihnen eine Extrawurst gebraten hätte.
Der Mond über Soho erscheint auf eine gemeine Welt, in der alles billig ist. Und was nicht billig ist, ist bloß geklaut. Wie die Möbel für das Hochzeitspaar Polly und Mackie im Pferdestall von Soho, wie überhaupt allerhand in dieser Dreigroschenoper. Aber von Anfang an. Am Anfang, es war das Jahr 1926, las Elisabeth Hauptmann, Mitarbeiterin, Geliebte, Lektorin des damals 28-jährigen Dichters Bertolt Brecht, ein 200 Jahre altes Stück. John Gays Beggar's Opera. Das war mit Musik von Johann Christoph Pepusch der Hit der Londoner Opernsaison des Jahres 1728. Es war eine Satire auf die moralischen Zustände der Zeit und der englischen Politik. Es war eine Parodie auf den italienischen Opernluxus, den ein Georg Friedrich Händel auf die Insel gebracht hatte. Es war witzig. Und es wurde der größte Erfolg des musikalischen Theaters im England des 18. Jahrhunderts. Was Neues. Eine freche Ballad-Opera, ein Songspiel, das schamlos spielte, auch mit den Tonfällen des Erhabenen. Da gibt es einen Mr. Peachum, Herr über ein erzkapitalistisches Imperium von Bettlern, die das Ausstellen von Elend professionell betreiben, um den Bürgern Herz und Geldbeutel zu öffnen. Elisabeth Hauptmann übersetzt John Gays Beggar's Opera und legt es Brecht hin. Der skribbelt ein wenig an etwas herum, das er zunächst Ludenoper nennt, Zuhälteroper. Und dann geht es doch ganz schnell. Es muss auch schnell gehen, denn es kommt der Auftrag, zur Eröffnung des neuen Berliner Theaters am Schiffbauerdamm was Neues zu schreiben. Etwas, das zieht. Für den 31. August 1928 ist die Premiere angesetzt. Im Juni fährt Brecht mit dem Komponisten Kurt Weill erstmal an die südfranzösische Riviera. Weill war sein Mann, auch gegen die Bedenken des Theaterdirektors, der wegen des Komponisten irgendwie atonales Publikumsgift befürchtete. Als Gegengift engagierte er ein paar Stars der Berliner Operetten- und Kabarettszene, den berühmten Harald Paulsen für den aalglatten Mackie Messer, Erich Ponto, nachdem Peter Lorre hingeworfen hatte, für den zynischen Peachum, Die populäre Chansonnière Rosa Valetti für die Mutter Peachum, Kurt Geron für Tiger Brown, den korrupten Polizeichef. Kein Opernorchester, keine Geigen, sondern die achtköpfige Louis Root Jazzband. Die Proben Anfang August liefen chaotisch. Kräche, Absagen, Zickenkriege. Es war ein drückender Sommer in Berlin. Die Nerven lagen blank, die Erwartungen waren hoch, Publikum und Presse, wie es heißt, reserviert. Am Premierenabend schaute man auf eine karge Bühne. Die Kapelle nicht im Graben, sondern sichtbar im Hintergrund. Umbauten, sichtbar hinter halbem Vorhang, bloß keine Illusionen. Titel auf Tafeln projiziert. Die Drei-Groschen-Oper war keine Oper, es war episches Theater. Nach einer knappen, pseudobarocken Ouvertüre betrat ein Moritatensänger mit Leierkasten die Bühne. Es war dies der Geburtsmoment eines Welthits. Im Mai 1929 nahm Brecht selbst ihn für die Schallplatte auf, mit original rollendem R.
Und der Heidi, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.
Nicht unwahrscheinlich, dass Brecht die Moritat vom Gangsterhaifisch nicht nur gedichtet, sondern überhaupt erfunden hat. Ohrenzeugen berichten, dass der Schriftsteller beim Schreiben oft vor sich hin summte. Womöglich ist er auch der Komponist. Aber die Entstehungsprozesse sind hier generell verworren und was Urheberschaften angeht, musste Brecht in der Regel sich verteidigen. Denn wie groß war der Anteil von Elisabeth Hauptmann wirklich? Wie viel Einfluss hatte Kurt Weill, der Komponist, auf den Text? Die Drei-Groschen-Oper bediente sich nicht nur bei John Gay und jedenfalls einmal auch bei Pepuschs Musik, sondern auch bei dem französischen Balladendichter François Villon und nicht zu knapp auch bei dem noch lebenden britischen Kolonialschriftsteller Rudyard Kipling. Der wirksame Titel stammte von Leon Feuchtwanger und so weiter. Alles nur geklaut? Der Kritiker Alfred Kerr, zunächst ein Fan der Drei-Groschen-Oper, recherchiert, wie viel wörtliche Übernahmen aus einer deutschen Villon-Übersetzung Brecht sich ohne Quellenangabe genehmigt hatte. Es gibt einen kleinen Plagiatsskandal und Brechts lapidare Entschuldigung, das erkläre sich aus seiner, Brechts, grundsätzlichen Laxheit in Fragen geistigen Eigentums. Auf seine eigenen Eigentümer achtete er übrigens gar nicht lax und verhandelte beim Verlag 62,5% der Rechte für sich, Weill blieben 25, Elisabeth Hauptmann 12,5. Zurück zum Abend des 31. August 1928 im Theater am Schiffbauerdamm. Glaubt man dem Intendanten aufrecht, dann war die Stimmung im Parkett zunächst ziemlich kühl. Das Publikum sieht Mackie und seine Ganoven, es sieht Trauerweiden-Walter, Hakenfinger-Jakob, Peachum und seine väterliche Wut, dass sich die Tochter Polly, anstatt dass sie zu Hause bleibt, sich mit einem Gangster amüsiert und ihn nun noch heiraten will. Das Publikum wartet ab. Aber dann, Auftritt von Mackies altem Kumpel aus Kolonialkriegstagen, jetzt Polizeichef Tiger Brown. Mac und Tiger, Polizist und Verbrecher, feiern ihre Kameradschaft. Und beim Kanonensong bricht das Eis.
John war darunter und Jim war dabei.
Und George ist Sergeant geworden.
Doch die Armee fragt keinen, wer er sei.
Und marschierte hinauf nach dem Norden.
Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kopf bis Couchspieler,
wenn es mal regnete
und es begegnete
ihnen eine neue Rasse,
ne braune oder blasse,
dann machten sie vielleicht daraus
ihr Beefsteak-Tartar.
Die Leute rasten. Der Song musste wiederholt werden. Und an diesem heißen Berliner Augustabend 1928 begann das Drei-Groschen-Fieber. Es gab übrigens noch eine zweite Sensation. Zu den vielen Pannen um die Premiere gehört auch, dass der Programmzettel der Uraufführung den Namen der im Rückblick wichtigsten Darstellerin vergessen hatte. Für die Rolle der Spelunken Jenny hatte man Kurt Weils junge Ehefrau, eine Wienerin mit dem Künstlernamen Lotte Lenja, besetzt. Als verruchte Kindfrau mit brüchigem Sopran wurde sie ein nachhaltig wirksames Role Model. So kaperte sie auch den Song der Seeräuber Jenny, der eigentlich Polly gehörte. Lied eines kleinen Abwaschmädchens mit einer blutigen Rachefantasie.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden.
Das Drei-Groschen-Fieber verbreitete sich schnell und epidemisch. Kurt Weils Adaptionen von Modetänzen und Salonjazz, Brechts coole Sprüche fanden den Weg zurück aus dem Theater in die Tanzschuppen. Die Songs wurden von der Unterhaltungsindustrie aufgesogen, aus der sie stammten. Stehgeiger spielten und der Haifisch der hat Zähne bei Tanztees. Bis 1931 erschienen bei 11 Plattenfirmen 21 Schellackscheiben. Es eröffneten Letzter Schrei, Drei Groschen Spelunken, in denen sich die Damen als Huren, Herren als Zuhälter kostümierten. Der Schriftsteller Elias Canetti erfasste die Formel dieses Erfolgs.
Es war der genaueste Ausdruck dieses Berlin. Die Leute jubelten sich zu, das waren sie selbst und sie gefielen sich. Erst kam ihr Fressen, dann kam ihre Moral, besser hätte es keiner von ihnen sagen können. Das nahmen sie wörtlich.
Bis 1931 hatten 120 Theater die Drei-Groschen-Oper auf dem Programm. Es wurde über 4000 Mal gespielt. 1933 war das Stück schon in 18 Sprachen übersetzt und kam in Europa auf mehr als 10.000 Vorstellungen. Der Regisseur G.W. Papst drehte einen Drei-Groschen-Film. 1934 legte Brecht noch den Drei-Groschen-Roman nach. Was Brecht und Weil in ein paar Wochen in Südfrankreich hingeworfen hatten, wurde, was die Beggars Opera genau 200 Jahre zuvor in England gewesen war, ein Riesenhit. Und dann? Dann kamen die Nazis an die Macht. Spätestens am 30. Januar 1933 waren die wilden Zwanziger vorbei. Und die Drei-Groschen-Oper, die keine Oper war, sondern ein scharfes Stück über strukturelle Unmoral mit Songs zum Nachpfeifen, sie stand ganz oben auf der Liste dessen, was von nun an in Deutschland verboten war.
Die Welt ist arme Menschen schlecht, da hat der Himmel leider recht.
Natürlich habe ich leider recht, die Welt ist arme Menschen schlecht, wir wären tot, anstatt so rot. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so.
Brecht verließ Hitlers Reich 1933, zunächst Richtung Dänemark. Weil und Lenja gingen 1935 nach New York. Von Tantiemenzahlungen für ihren Welthit wurden die Schöpfer der Drei-Groschen-Oper noch im Exil reichsgesetzlich abgeschnitten. Aber als die Verhältnisse sich 1945 noch einmal wendeten, da war die Drei-Groschen-Oper auch im neuen Deutschland sofort wieder da. Und als noch einmal 10 Jahre später Lotte Lenja zurück nach Berlin kam, wurde sie als Weltstar aus USA gefeiert. Eine Legende, vor allem in ihrer berühmtesten Rolle.
Sie haben doch auch in Amerika gerade erst kürzlich wieder auf den Brettern gestanden.
Ja, letzten Winter habe ich Drei-Groschen-Oper gespielt. Und dieselbe Rolle, die ich damals am Schiffbauerdamm kreiert habe, die Seeräuber Jenny. Und das ist natürlich mit ungeheuren Erfolg begrüßt worden.
Es hat so kurz gedauert, Mac.
Hört es denn auf?
Es hörte nicht auf. Und der bleiche Mond über Soho leuchtet weiter und sein trüber Glanz scheint über die irdischen Verhältnisse, die nach wie vor nicht so sind.
Adieu, Mac.
Adieu, Polly.
Im Zeitzeichen erinnerte Holger Nolze an die Uraufführung der Drei-Groschen-Oper am 31. August 1928. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.